Heute werden wir uns mit einem dramatischen Wechsel in Frankreichs Regierung befassen. Wir erfahren mehr über eine abscheuliche, beschämende Schande für Amerika. Und wir werfen einen Blick auf zwei riesige asiatische Giganten, die über einen Zusammenschluss sprechen. Willkommen zurück zu Trumpet World. Ich bin Ihr Gastgeber Richard Palmer. Wir beginnen mit einem Blick auf drei große Nachrichten der letzten Woche aus Europa. Die erste ist, dass Frankreich endlich einen Premierminister hat. Es hat 51 Tage nach den Wahlen gedauert. Aber Michel Barnier ist der neue französische Premierminister. Am bekanntesten war er vielleicht als Brexit-Verhandlungsführer der EU, der versuchte, Großbritannien das Leben schwer zu machen, nachdem wir für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hatten. Er ist ein französischer Politiker der rechten Mitte. Aber die Identität ist nicht der wichtigste Teil dieser Geschichte. International Politics Quarterly schrieb, es sei kaum zu unterschätzen, wie wichtig es sei, dass Emmanuel Macron Michel Barnier zu seinem fünften Premierminister gemacht habe. Und zwar nicht wegen seiner Person, sondern wegen der Personen, die ihn unterstützen. Denn er wird die stillschweigende Unterstützung von Marine Le Pen und ihrer rechtsextremen Rassemblement National benötigen. Das International Political Quarterly schrieb. Macron, der wieder einmal mit Tabus bricht, hat damit die erste Regierung in Frankreichs Nachkriegsgeschichte nominiert, die auf die Unterstützung der extremen Rechten angewiesen ist. Lassen Sie das auf sich wirken. Das ist ein dramatischer Moment in der Geschichte der Fünften Republik. Le Pens Partei könnte ihn aus dem Amt jagen. Sie haben versprochen, dies nicht zu tun, solange Barnier sie wie jede andere politische Partei behandelt. Das ist also ein schwerer Schlag gegen den sogenannten Cordon Sanitaire, den Frankreich eingerichtet hat, um die Le Pens, diese ganze Familie, die Rassemblement National, den Front National aus dem Amt zu drängen. Wie gesagt, wir haben sie als rechtsextrem bezeichnet. Rechtsextrem ist nicht wirklich ein guter Begriff. Ganz rechts, ganz links, links und rechts im Allgemeinen. Aber das sind die Begriffe, an denen wir festhalten. Wenn jemand eine andere Möglichkeit vorschlagen kann, eine politische Partei mit ein oder zwei Worten zu charakterisieren, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung verstanden wird und ihnen eine sehr schnelle Annäherung an das gibt, worum es bei dieser Partei geht, bin ich ganz Ohr. Ich habe jahrelang versucht, etwas zu finden, aber ich habe es nicht geschafft. Sie werden als rechtsextrem bezeichnet, weil sie gegen Migranten und den Islam im Allgemeinen vorgehen wollen. Sie wollen, dass Frankreich christlicher wird. In Wirklichkeit sind viele ihrer wirtschaftspolitischen Maßnahmen eher weit links. Historisch gesehen sind sie eher gegen die NATO. Und ihre Wurzeln sind ziemlich weit links. Rechtsextrem ist also kein guter Begriff, aber es ist der, an dem wir festhalten. Aber dieser Tabubruch ist enorm. Jean-Marie Le Pen war ursprünglich der wichtigste Führer des Front National. Er stand dieser Partei von 1971 bis 2011 vor. Und dieser ältere Le Pen war regelmäßig wegen Holocaust-Leugnung in Schwierigkeiten. Er kokettierte ganz offen damit. Er sagte zum Beispiel, ich sage nicht, dass es die Gaskammern nicht gegeben hat. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Ich habe mich mit dieser Frage nicht besonders beschäftigt. Aber ich glaube, es ist nur ein Detail in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ich meine zu sagen, der Holocaust sei nur ein unwichtiges Detail des Zweiten Weltkriegs, ist ziemlich widerwärtig. Aber Marine Le Pen, die jetzige Kraft in der Partei, hat sich von dem älteren Le Pen distanziert und ihn sogar aus der Partei geworfen. Aber hat sich die Partei wirklich verändert? Das ist die große Frage. Und viele Menschen in Frankreich haben sehr unterschiedliche Meinungen, was die Antwort darauf angeht. Können diese Leute wie eine normale Mainstream-Partei behandelt werden? Oder sind sie immer noch etwas, das wir nicht dulden können und bei dem sich Linke und Rechte zusammentun müssen, um sie fernzuhalten? Und eine wachsende Zahl sagt, nein, sie sind eher eine normale Partei. Sie hat die Gruppe verändert. Wir können sie unterstützen. Aber bei der letzten Wahl haben immer noch genug Leute geglaubt, nein, wir müssen diese Typen komplett blockieren, dass sie von der Macht ferngehalten werden. Die Linken und die Rechten haben sich zusammengetan, um sie fernzuhalten, so wie sie es seit Jahrzehnten getan haben. Emmanuel Macron hätte das letzte Woche tun können. Es war Freitag. Ich glaube, ein bisschen zu spät für uns, um es in diese Sendung aufzunehmen, wo er Barnier mit der Unterstützung der nationalen Kundgebung ernannt hat. Es scheint, als hätte er gerade diese jahrzehntelange Allianz beendet, diesen jahrzehntelangen Konsens zwischen Linken und Rechten, dass wir die nationale Sammlungsbewegung und den Front National von der Macht fernhalten müssen. Es scheint, als könnte das vorbei sein. Denn er hat sie gerade wie eine normale Partei behandelt, nachdem er sich bei den Wahlen mit der Linken verbündet hatte, um sie zu blockieren. Er hat sie behandelt, als wären sie eine normale Partei. Laut International Political Quarterly hat Macron damit den republikanischen Schwur gebrochen. Die Wähler des linken Flügels werden ihm das nicht verzeihen. Werden sich bei der nächsten Wahl Linke und Rechte zusammenschließen, um Le Pen an der Macht zu hindern? Das ist jetzt eine offene Frage. Und es scheint sehr viel unwahrscheinlicher, dass wir eine Wiederholung dessen erleben, was wir bei der Wahl zu Beginn des Sommers gesehen haben. Ist diese Le Pen also die Wiedergeburt der Nazi-Partei? Nein. Sie ist ganz klar nicht so extrem, aber sie unterscheidet sich sehr von dem, was wir in Frankreich erlebt haben. Ich denke, das ist unbestreitbar richtig. Und so sehen wir, wie Frankreich, über das wir letzte Woche gesprochen haben, sich mit den Wahlen in Deutschland in eine Richtung bewegt, in der es viel stolzer auf seine Identität ist. Es setzt sich gegen diesen globalistischen, multikulturellen Trend zur Wehr. Wir werden ein viel katholischeres Frankreich erleben, wenn die Partei von Le Pen an die Spitze rückt. Und ein Frankreich, das sich in vielerlei Hinsicht gegen den Islam wehrt, wird eine große Verbesserung darstellen. Als Engländer bin ich fast vertraglich verpflichtet, Witze auf Kosten der Franzosen zu machen. Aber selbst ich würde lieber ein starkes, selbstbewusstes Frankreich sehen, als ein Frankreich, das von Migranten überrannt wird. Viele Menschen auf der ganzen Welt werden diese Veränderung und dieses neue Frankreich bejubeln. Aber die Bibel warnt davor, dass dieser Wandel in Frankreich und in Europa, denn es handelt sich um einen europaweiten Trend, noch viel weiter gehen wird. Er wird nicht nur die islamische Migration eindämmen, sondern zu gewalttätigen Kreuzzügen im Nahen Osten führen. In Frankreich erleben wir bereits, wie Gesetze gegen den Islam zu Gesetzen werden, die im Grunde gegen alle Nicht-Katholiken vorgehen. Das macht es für jede religiöse Gruppe schwieriger, in Frankreich tätig zu sein, wenn sie nicht der katholischen Kirche angehört. Wir erleben, dass Dinge wie der Heimunterricht erschwert werden. Die Bibel, über die wir in ein paar Minuten sprechen werden, sagt uns, dass wir eine Rückkehr zum Heiligen Römischen Reich erleben werden. Und viele Menschen jubeln bereits darüber. Und ich kann verstehen, warum. Aber es gibt auch eine dunkle Geschichte, die von Unterdrückung und Verfolgung im eigenen Land und von Kriegen im Ausland geprägt ist. Einige weitere wichtige Nachrichten aus Europa zeigen uns das Ausmaß des Wandels, der bald auf Europa zukommen wird. So führt Deutschland wieder Grenzkontrollen ein. Das ist eine große Sache. Damit wird die übliche Freizügigkeit, die im Rahmen der europäischen Schengen-Zone gilt, zumindest für die nächsten 6 Monate ausgesetzt. Das hat der Innenminister am Montag angekündigt. Und der Schengen-Raum ist wahrscheinlich der größte und sichtbarste Erfolg der Europäischen Union. Das merkt man als Tourist sofort. Man muss nicht mehr anhalten, wenn man von Frankreich nach Belgien und von Belgien in die Niederlande und von den Niederlanden nach Deutschland fährt. Die Grenze ist fast nicht mehr spürbar, weil es diese Passkontrollen nicht mehr gibt. Aber Deutschland will das jetzt ändern. Ich glaube nicht, dass sie jedes einzelne Auto kontrollieren werden, das über die Grenze kommt. Sie haben noch nicht alle Einzelheiten bekannt gegeben. Aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass sie nur einen großen Prozentsatz von Autos anhalten werden, die verdächtig aussehen, Autos mit ausländischen Nummernschildern, ihre Papiere überprüfen und so weiter. Aber es ist eine große Niederlage für Europa. Das ist sehr verständlich. Den ganzen Sommer über gab es in Deutschland diese großen Messerstechereien, bei denen ein oder zwei Migranten tödliche Messerstechereien begingen und eine Handvoll Menschen töteten. Und es stellte sich heraus, dass es sich um einen syrischen Migranten handelte, der in einem dieser Fälle hätte abgeschoben werden müssen. Und dann ist die Unterstützung für die rechtsextreme Alternative für Deutschland gestiegen, die bei den Wahlen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, sehr gut abgeschnitten hat. Jetzt haben sogar die linken Parteien, die an der Macht sind, das Gefühl, dass wir etwas tun müssen. Es gibt einen massiven Druck auf uns, etwas zu tun. Und obwohl es sich um die Parteien handelt, die am meisten für Europa und für Migranten sind, ist das Gewicht der öffentlichen Meinung so groß, dass sie das Gefühl haben, sie müssten handeln und einige ziemlich große Veränderungen vornehmen. Deutschland hat bereits ähnliche Kontrollen an seinen Grenzen zu Österreich, Polen, der Tschechischen Republik und der Schweiz eingeführt. Sie sollten Ende des Jahres auslaufen. Damit werden diese Grenzkontrollen jetzt verlängert und dann auch in all den anderen Ländern eingeführt, die an Deutschland grenzen. Für Europa ist das eine große Sache, denn es ist wahrscheinlich der erste Dominostein, der fällt. Deutschland wird zum Beispiel sagen, dass wir keine Migranten aufnehmen und unser gesamtes Asylverfahren überdenken werden. Österreich hat bereits gesagt, wenn Deutschland einen Migranten ablehnt, nehmen wir ihn auch nicht auf. Und so könnte es sehr leicht passieren, dass alle anderen europäischen Länder nach und nach ihre Grenzen hochziehen. Und Österreich sagt, okay, wir wollen nicht von Migranten überschwemmt werden, die Deutschland zurückweist. Also werden wir unsere Grenzen hochziehen. Und dann sagt jeder, der eine Grenze zu Österreich hat, nun, wir werden Grenzkontrollen an unseren Grenzen einführen. Und Sie können sehen, wie diese sichtbarste, offensichtlichste Frucht der europäischen Einheit einfach auseinanderfällt. Und sicherlich wird das gesamte europäische Projekt eher ins Gegenteil verkehrt, als das, was wir von der immer enger werdenden Union gewohnt sind. Eine dritte Geschichte, die meines Erachtens auf eine ähnliche Krise hinweist, stammt vom Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Er hatte den Auftrag, einen umfassenden Bericht über die wirtschaftliche Zukunft Europas zu verfassen, und diesen hat er diese Woche endlich veröffentlicht. Er sagte, dass die EU einen radikalen Wandel braucht, um sich selbst umzukrempeln. Sie stehe nicht vor einer unmittelbaren Krise, sondern vor der Anhäufung eines jahrzehntelangen eisigen Wachstums. So ist das Einkommen in den USA seit dem Jahr 2000 doppelt so schnell gewachsen wie in der EU. Über ein Vierteljahrhundert hinweg ist Europa also nur halb so schnell gewachsen wie Amerika. In den USA gibt es 6 Unternehmen, die in den letzten 50 Jahren gegründet wurden und mehr als 1 Billion Euro wert sind. Die Zahl für Europa? 0. Und selbst wenn wir diese Schwelle auf 100 Milliarden Euro senken, wie viele der in den letzten 50 Jahren in Europa gegründeten Unternehmen sind dann mehr als 100 Milliarden Euro wert? Immer noch 0. Es ist einfach viel weniger Dynamik in Europa vorhanden. Ich denke, wenn man sich die Vereinigten Staaten ansieht, dann ist das eine langfristige Betrachtung. 50 Jahre. Vieles, was in Amerika mit zunehmender Bürokratie und Regulierung passiert, bringt Amerika auf das gleiche Niveau wie Europa, was die gleiche Dynamik zunichte macht. Aber Mario Draghi sagte, für Europa sei dies eine existenzielle Herausforderung. Europas Grundwerte sind Wohlstand, Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und Demokratie in einer nachhaltigen, natürlichen Umgebung. Wenn Europa seinen Bürgern diese Werte nicht mehr bieten kann, oder schlimmer noch, wenn es das eine gegen das andere eintauschen muss, dann hat es seine Daseinsberechtigung verloren, sagte er. Wenn wir keinen Wohlstand schaffen können, haben wir keine Existenzberechtigung mehr. Er sieht darin also eine große Herausforderung für Europa. Ob es nun um die Einwanderung oder um die Wirtschaft geht, Europa steht an diesem wichtigen Entscheidungspunkt. Und Draghi plädierte nachdrücklich für einige ziemlich revolutionäre Ideen. Er forderte einen 800 Milliarden Euro schweren Investitionsfonds. Er rief zu einer Kapitalmarktunion auf. Das hört sich jetzt wirklich langweilig an. Kapitalmarktunion. Es bedeutet, dass es für Banken und Hedgefonds und diese Art von Unternehmen viel einfacher wird, Geld zu verschieben, um diese riesigen Geldtöpfe zu schaffen, die dann in Startups investiert werden können. Und die Tatsache, dass wir in Amerika eine riesige Wirtschaft haben, macht es für diese Fonds einfacher, in Unternehmen zu investieren. Und sie wollen das in Europa wiederholen, anstatt italienisches Geld in Italien und deutsches Geld in Deutschland zu halten. Lassen wir das Geld freifließen, damit wir einige große europäische Unternehmen gründen können. Aber das ist nicht einfach, wie diese Dinge zu tun, diesen 800 Milliarden schweren Investitionsfonds zu haben. Dazu muss man Europa im Grunde die Möglichkeit geben, Steuern zu erheben, Geld auszugeben und Kredite aufzunehmen. Die Schaffung dessen, was oft als Schuldenunion bezeichnet wird. Und das ist der Rubikon auf dem Weg zum Superstaat. Im Grunde genommen ist der Premierminister der erste Herr des Finanzministeriums. Die Kontrolle über den Geldhahn ist das Signal für die Macht in einer Nation. Und dies ist die Verlagerung der Macht von der Regierungsebene auf die europäische Ebene. Das ist eine gewaltige Sache und die Leute wissen das. Friedrich Merz, der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und wahrscheinlich Deutschlands nächster Bundeskanzler, hat bereits eine große Rede gehalten, in der er Draghis Ideen verhöhnte und sagte: Das wird nie passieren. Wir werden das niemals zulassen. Es ist also nicht einfach, worüber Draghi spricht. Ich denke, er stellt fest, dass der Weg, auf dem wir uns befinden, nicht nachhaltig ist. Und damit hat er recht. Aber es wird weiterer massiver Krisen bedürfen, damit andere europäische Staats- und Regierungschefs aufwachen und die von Draghi angesprochenen großen Veränderungen vornehmen. Aber er hat absolut recht. Wenn Europa als Union bestehen will, muss es diese großen Veränderungen vornehmen. Es kann nicht so eine Art verfallendes halbes Haus sein, wie es im Moment ist. Dann gibt es auch noch Probleme mit Russland. Das war diese Woche auch in den Nachrichten. Rumänien und Lettland haben beide bestätigt, dass russische Drohnen in ihren Luftraum eingedrungen sind. Eine davon ist in Lettland abgestürzt. Europa steht an der Grenze unter massivem Druck. Sie haben also Migranten, sie haben ein langfristiges wirtschaftliches Problem. Im Jahr 2008 gab es ein kurzfristiges. Ich denke, wir werden wieder kurzfristige Wirtschaftskrisen erleben. Dieser Druck baut sich auf und er wird Europa in einen Superstaat verwandeln, den Charakter Europas in ein Europa der Le Pens und der AfD verwandeln. Herbert Armstrong hat so viel über den Wandel in Europa vorausgesagt. Er hat viel darüber gesprochen. Hier ist ein Ausschnitt. Wir werden von ihm hören. Das ist typisch für genau die Art von Dingen, die er sagen würde.
Es wird eine Wiederauferstehung des alten Römischen Reiches geben. Nicht sehr viele Menschen glauben daran, denn die Menschen glauben nicht mehr, dass die Bibel wirklich das meint, was sie sagt.
Das stammt aus seiner Sendung World Tomorrow, die jahrzehntelang lief, ich glaube in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern und 80ern. Und während dieser ganzen Zeit warnte er vor der Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches. Hier ist, was er im September 1967 schrieb. Er sagte, wenn 300 Millionen Europäer vereint wären und mit einer Stimme sprechen könnten, würde dies jede Macht in der heutigen Welt übertreffen. Auf eine Sache kann man sich verlassen. Sie ist sogar so sicher, dass man sich darauf verlassen kann. Der Ruf nach einer politischen Union in Europa wird lauter werden, und schon bald werden wir erleben, wie sich der gemeinsame Markt zu den Vereinigten Staaten von Europa entwickelt. Wir haben gesehen, wie sich der gemeinsame Markt zur Europäischen Union entwickelt hat. Wir haben gesehen, wie er große Schritte in diese Richtung gemacht hat. Und Herr Armstrong sprach auch darüber, dass die Schaffung einer solchen Union nicht einfach sein würde. Er skizzierte eine Reihe von Krisen, die seiner Meinung nach dafür sorgen würden, dass dies geschieht, einschließlich einer Bankenkrise, die in den Vereinigten Staaten beginnt. Darüber werden wir später noch sprechen. Er spricht von der Angst vor Russland. Darüber werden wir in einer Minute sprechen. Beides sind große Krisen, auf die wir gerade zusteuern. Aber er machte diese Vorhersage auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage von Offenbarung Kapitel 17 und anderen, Offenbarung 13, dem Buch Daniel. Es würde ein Wiederaufleben des Römischen Reiches geben. Und genau darum geht es bei all diesen Ereignissen in Europa. Das Heilige Römische Reich erhebt sich vor ihren Augen. Es sieht sich mit Krisen und Problemen konfrontiert, die es zwingen werden, seinen Charakter zu ändern, um dieses Heilige Römische Reich zu werden. All diese verschiedenen Nachrichten sind unterschiedliche Aspekte davon. Unsere Trendartikel auf unserer Website helfen Ihnen, mehr darüber zu erfahren. Wir haben insbesondere einen Artikel mit dem Titel »Warum die Posaune das laufende Einigungsprojekt Europas beobachtet«. Darin gehen wir auf diese Bibelstellen ein. Er wird sie durch die Zitate von Herrn Armstrong führen. Er erklärt Ihnen, warum er dies seit so vielen Jahren vorausgesagt hat, zeigt Ihnen einige Bereiche, in denen er sich bereits als richtig erwiesen hat. Und erklärt Ihnen genau, wie all diese Ereignisse in Europa genau so eintreten, wie er es vorausgesagt hat. Denn seine Vorhersagen basierten auf biblischen Prophezeiungen. Wir werden uns jetzt einer anderen, sehr spezifischen Prophezeiung zuwenden, über die Herbert Armstrong jahrelang gesprochen hat, selbst als es völlig unmöglich schien und die Weltereignisse in die andere Richtung liefen. Und um uns alles darüber zu erzählen, haben wir Jeremiah Jacques zu Gast.
Eine der wichtigsten Prophezeiungen von Herrn Armstrong lautete, dass Russland und China sich zusammenschließen und sozusagen zu einer Art vereinigter asiatischer Macht verschmelzen würden und dass sie auch andere Nationen unter ihre Kontrolle bringen würden. Und diese Woche erklärten russische Behörden am Mittwoch, dass sich Russland in naher Zukunft mit China zusammenschließen könnte, wenn sich die beiden Nationen von anderen Mächten bedroht fühlen. Dies war eine Erklärung des russischen Außenministeriums. Ich werde hier nur einen kleinen Teil davon vorlesen. Darin heißt es, wenn eine aggressive Angriffspolitik gegen uns betrieben wird, warum bündeln wir dann nicht unser Potenzial und erteilen eine angemessene Abfuhr? Es ist klar, dass sowohl Russland als auch China auf das Auftauchen zusätzlicher und sehr bedeutender Raketenbedrohungen reagieren werden und ihre Reaktion wird alles andere als politisch sein. Zitat Ende. Das war's also. Die russischen Behörden sagen, dass sich Russland und China zusammenschließen werden. Sie werden sich zu einer Achse Russland-China zusammenschließen, um Bedrohungen zu begegnen, die gegen sie gerichtet sind. Dies geschieht natürlich, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping im Jahr 2022 ein Abkommen über eine Partnerschaft ohne Grenzen unterzeichnet haben. Das war weniger als 3 Wochen, bevor Putin seinen Krieg gegen die Ukraine in vollem Umfang begann. Seitdem haben die beiden ihre Beziehungen vertieft und eine sogenannte umfassende Partnerschaft und eine strategische Partnerschaft aufgebaut. Russland und China schienen sich also bereits so nahe zu stehen, wie es für 2 Nationen nur möglich ist. Und jetzt sprechen sie tatsächlich über eine Verschmelzung, einen Zusammenschluss auf einer bestimmten Ebene. Und das ist mehr als nur Gerede. Am Dienstag begannen Russland und China mit den sogenannten Ocean 2024 Wargames. Dabei handelt es sich um eine Reihe von gemeinsamen Militärspielen. An den Übungen sind Truppen aller Teilstreitkräfte beteiligt und gegen Ende dieses Monats werden sie noch eine Reihe weiterer großer Kriegsspiele abhalten. Diese Spiele werden North Joint 2024 genannt. Das geht also über bloße Erklärungen hinaus. Russland und China bereiten sich aktiv darauf vor, gemeinsam Krieg zu führen. All dies zeigt uns, wie eng diese beiden Nationen miteinander verbunden sind. Es zeigt uns, wie sehr sie sich aufeinander verlassen und einander sogar bis zu einem gewissen Grad zu vertrauen scheinen. Und es zeigt uns, dass diese Achse Russland-China die Welt verändert.
Hat China dazu etwas zu sagen? Ich weiß, dass China lange Zeit davon sprach, dass wir gar keine Verbündeten haben. Sie haben sich ziemlich stark isoliert. Haben Sie sich also geäußert?
Was diese spezielle Aussage Russlands angeht, so habe ich noch keinen speziellen Kommentar dazu gesehen. Sie haben recht, dass die Chinesen offiziell keine Verbündeten haben. Auf dem Papier würden sie Russland also nicht als Verbündeten bezeichnen. Das würde sogar gegen eine Klausel ihrer Verfassung verstoßen. Aber wenn man über die tatsächliche praktische Ebene der Loyalität und Einheit zwischen diesen beiden Nationen spricht, dann glaube ich, dass sie in die Kategorie einer umfassenden Partnerschaft oder einer strategischen Partnerschaft fallen würde, wenn nicht sogar in eine sehr ähnliche Kategorie. Und es scheint sich in Richtung einer vollwertigen Loyalität zu bewegen, auch wenn das gegen eine bestimmte Klausel verstößt, die auf dem Papier stehen mag.
Richtig. Ich denke, dass Großbritannien und Amerika während einer ganzen Reihe von Konflikten zusammengearbeitet haben, einschließlich des Ersten Weltkriegs, bevor sie schließlich während des Zweiten Weltkriegs ihre Namen für ein Bündnis auf ein Stück Papier setzten. Man muss kein Stück Papier haben, um das zu sein, was wir umgangssprachlich als Verbündete bezeichnen würden. Aber das ist dann, wie ich eingangs erwähnte, etwas sehr Spezielles, das Herbert Armstrong jahrelang unter ganz anderen Umständen vorausgesagt hat, als wir sie jetzt haben.
Das ist genau richtig. Und das liegt daran, dass es bestimmte biblische Prophezeiungen in den Büchern Hesekiel und Daniel, Matthäus und Offenbarung und anderen gibt. Aus all diesen Stellen geht hervor, dass Russland und China bald vollständig verbündet sein werden und auch andere asiatische Nationen an ihrer Seite stehen werden. Sie werden ihre Kräfte zu einem Block vereinen, an dem mehr Männer beteiligt sind als an jedem anderen Bündnis, jeder anderen militärischen Macht, die es je in der Geschichte gegeben hat. Und Herr Armstrong warnte schon in den späten 50ern und frühen 60ern davor. Zu dieser Zeit hassten sich Russland und China gegenseitig. Sie waren sogar in einen ernsthaften Grenzkrieg verwickelt und bekämpften sich gegenseitig. Es schien, als wollten beide, dass ihre Art von Kommunismus die Welt beherrschen würde. In jenen Jahrzehnten gingen sie sich also gegenseitig an die Gurgel. Doch schon damals sagte Herr Armstrong aufgrund dieser Bibelstellen wiederholt, dass man sich von den gegenwärtigen Spannungen nicht täuschen lassen solle, oder zumindest nicht den Fehler machen solle, zu glauben, dass die Spannungen, die wir derzeit zwischen Russland und China erleben, von Dauer sein werden. Er sagte, sie wird nicht von Dauer sein, denn die Schriften zeigen, dass sie ihre Kräfte bald zusammenlegen werden. Und tatsächlich, die Jahre vergingen. Sie begruben das Kriegsbeil und schlossen Frieden miteinander. Und jetzt sehen wir, dass sie sich erstaunlich nahe stehen. gemeinsame Kriegsspiele abhalten und sogar darüber sprechen, ihre Kräfte auf irgendeiner Ebene zu vereinen und zu verschmelzen. Es zeigt sich also, dass Herr Armstrong genau richtig lag. Wir haben einen Artikel mit dem Titel »Warum die Posaune beobachtet«, dass Russland sich mit China verbündet, und er geht auf diese verschiedenen Bibelstellen ein. Er geht auch auf vieles ein, was Herr Armstrong zu diesem Thema gesagt und geschrieben hat. Und er stellt das alles neben aktuelle Ereignisse. Ich denke also, dass dies eine sehr aufschlussreiche Lektüre für jeden sein könnte, der diese Entwicklung in diesem Kontext verstehen möchte.
Und genau wie der Artikel aus Europa, den wir besprochen haben, stammt er aus dem Trendteil unserer Website. Sie können ihn abrufen, indem Sie oben rechts auf der Website auf Trends klicken. Und wenn Sie ein neuer Zuhörer oder Zuschauer sind, ist das ein guter Ort, um ein wenig mehr in die Tiefe zu gehen und einige dieser langjährigen Prognosen zu lesen. Sie sind als umfassende, aber auch nicht zu lange Einführungen in das gedacht, was die Bibel zu all diesen Themen sagt. Und ich denke, das ist auch eine gute Fortsetzung dessen, was wir im ersten Abschnitt besprochen haben. Wenn Sie etwas skeptisch sind, was Herrn Armstrongs Vorhersage betrifft, dass aus der Europäischen Union eine Supermacht, ein Superstaat mit 10 Nationen entstehen wird und dass das keine wunderbare Sache sein wird. Dass er den Vereinigten Staaten feindlich gesinnt sein wird, dass er Großbritannien und Amerika zu Fall bringen wird und dass er eine Art brutale Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches sein wird. Sehen Sie sich die Prognosen von Herrn Armstrong an, die sich bereits bewahrheitet haben. Und ich denke, Russland und China kann man ziemlich sicher abhaken, dass sie ein Verbündeter sein würden. Das ist eingetreten. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr. Er sprach davon, dass Osteuropa hinter der Sowjetunion, hinter dem eisernen Vorhang wegbrechen und sich dieser europäischen Wirtschaftsunion anschließen würde. Genau das haben wir erlebt. Zu all diesen Büchern haben wir noch ein weiteres, größeres oder ganzseitiges Heft namens »Er hatte Recht«. Darin werden all die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, in denen Herr Armstrong recht hatte. Und das ist eine wunderbare Einführung in die biblische Prophetie. Eine wunderbare Art, die Bibel zum Leben zu erwecken. Es stärkt Ihren Glauben, wenn Sie all diese Prophezeiungen sehen, die sich bereits als wahr erwiesen haben. Ich glaube, Sie haben auch ein Update für uns, Jeremiah, zu dieser Kursk-Offensive, auf die wir in verschiedenen Sendungen immer wieder zurückkommen.
Russland hat Berichten zufolge eine große Gegenoffensive in Kursk gestartet. Kursk ist natürlich die russische Region, in die die Ukraine letzten Monat einmarschiert ist. Und die Ukrainer halten dort seit über einem Monat Hunderte von Quadratkilometern russisches Land. Doch nun drängen die Russen in den südwestlichen Teil von Kursk. Russland hat hier in den letzten Tagen offenbar erhebliche Fortschritte erzielt und mehrere Dörfer unter seine Kontrolle gebracht, die die Ukraine erobert hatte. Gleichzeitig sind die russischen Streitkräfte innerhalb der Ukraine weiter in Richtung Pokarowsk vorgedrungen und haben eine Stadt in der Nähe erobert. Russland hat also in 2 wichtigen Gebieten beachtliche Fortschritte erzielt. Aber es gab diese Woche nicht nur schlechte Nachrichten für die Ukraine. Am Dienstag wurde bekannt, dass die USA und Großbritannien möglicherweise bald die Beschränkungen aufheben werden, die es der Ukraine derzeit verbieten, westliche Raketen für Angriffe auf Ziele innerhalb Russlands einzusetzen. Bislang durfte die Ukraine diese amerikanischen und britischen Raketen nur dann gegen russische Ziele einsetzen, wenn sich diese innerhalb der Ukraine befanden. Diese Einschränkung hat Russland jedoch einen erheblichen Vorteil verschafft, da es alle seine Bombenabwurfflugzeuge einfach hinter die Grenze zurückziehen kann und weiß, dass sie dort sicher sind, bis es an der Zeit ist, einen weiteren Bombeneinsatz mit ihnen zu fliegen. Die Ukraine hat also um die Erlaubnis gebettelt, diesen großen Vorteil für Russland zu beseitigen, und es sieht so aus, als ob sie diese Erlaubnis bald bekommen könnte. Und das alles nur, weil Russlands Partner, der Iran, gerade dabei erwischt wurde, wie er einen Haufen seiner Raketen nach Russland lieferte, um sie gegen die Ukraine einzusetzen. Für die USA und das Vereinigte Königreich scheint dies der letzte Strohhalm gewesen zu sein. Sie sehen, dass diese iranischen Raketen nach Russland geliefert werden, und das könnte für sie ausreichen, um der Ukraine bei der Selbstverteidigung mehr Spielraum zu geben.
Nun, vielen Dank für diese Informationen, Jeremiah. Wir werden eine kurze Pause einlegen, und wenn wir zurückkommen, werden wir uns eine sehr wichtige Geschichte aus dem Nahen Osten ansehen. Die nächste Geschichte dreht sich um ein Ereignis, das mehrere Jahre zurückliegt, aber viel zu schnell verdrängt wurde. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, nannte es eine abscheuliche, beschämende Schande für Amerika und das schlimmste außenpolitische Desaster in der Geschichte des Landes. Er nannte es den schlimmsten Beweis dafür, wie die Vereinigten Staaten als Supermacht zusammengebrochen sind. Und er sagte, dass diese schreckliche Niederlage ein Spektakel sein wird, das von der ganzen Welt gesehen wird. Und sie haben aufmerksam zugesehen. Sie wird unsere Geschichte für den Rest der Zeit prägen. Um uns mehr darüber zu erzählen und zu erklären, was das mit den Nachrichten dieser Woche zu tun hat, habe ich Mihailo Cekic zu Gast im Studio.
Am 8. September veröffentlichte der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses seinen lang erwarteten Bericht über das Afghanistan-Debakel vom August 2021. Das ist 4 Jahre her. Es ist einer der ersten Eröffnungsschüsse der Regierung Biden. Jetzt erfahren wir die Neuigkeiten erst gegen Ende. Einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, ist, dass die Demokraten, die 2 Jahre lang im Repräsentantenhaus das Sagen hatten, keine richtige Afghanistan-Kommission einberufen haben. Es gab nur eine Anhörung im Kongress und keine niedergeschriebenen Interviews, sodass das ranghöchste Mitglied der Republikanischen Partei, Michael McCaul, beschloss, seine eigene Untersuchung mit Zwischenberichten durchzuführen. Ein Großteil des demokratischen Establishments blockierte seine Untersuchungen und alles andere. Im Jahr 2023 konnte er als neuer Vorsitzender des Ausschusses dann etwas mehr Einfluss ausüben. Aber selbst dann sagte er, dass viele Leute im Weißen Haus, in der Regierung, sich weigerten, seinem Ausschuss Informationen zu geben, bis man ihnen mit Vorladungen oder Missachtung des Kongresses drohte, weshalb es so lange dauerte. Und das Dokument, das er schließlich vorlegen konnte, enthielt vieles, was wir bereits wussten. Eine Menge Details, die wir nicht kannten.
Ja, zunächst einmal, weil es schon 4 Jahre her ist, nur ganz kurz. Was war das für ein Debakel? Was ist passiert?
Die Vereinigten Staaten zogen sich also aus Afghanistan zurück. Aus ihrer militärischen Präsenz dort, kurz vor dem 20. Jahrestag des Beginns dieses Krieges. Dies geschah angeblich aufgrund eines Abkommens, das Präsident Trump unterzeichnete und das Biden beschleunigte. Aber wie der Bericht zeigt, gibt es viel mehr Nuancen als nur das. Das war, als die Vereinigten Staaten mitten in der Nacht ihre eigenen willkürlichen Fristen überzogen, sogar andere NATO-Verbündete wie Großbritannien und Frankreich ins Abseits stellten, die afghanische Regierung, die sie mit aufgebaut hatten, abzogen, amerikanische Militärausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar zurückließen, viele afghanische Truppen im Grunde um ihr Leben rennen ließen und den Taliban Kabul, den Flughafen von Kabul und all diese Militärstützpunkte überließen. Deshalb regieren die Taliban, das Islamische Emirat Afghanistan, bis heute das Land.
Und die Folgen gehen weit über Afghanistan hinaus. Diese Bilder zeigen, dass Amerika so viel Angst vor den Taliban hat, dass sie ihr eigenes Personal im Stich lassen, dass sie Waffen im Wert von Milliarden Dollar aufgeben. Das hat die Taliban massiv gestärkt. Und Wladimir Putin sieht sich das an.
Viele russische Analysten haben schon vor den Ereignissen in der Ukraine gesagt, dass bei dem, was wir jetzt sehen, die Ukraine als nächstes dran ist. China hat Afghanistan in die Belt and Road Initiative einbezogen. Und mit all dieser militärischen Ausrüstung hat China eine Grenze zu Afghanistan. Was glauben Sie, was mit all dem passiert ist? Es sind sogar Terroristen über die südliche Grenze gekommen, die in afghanischen Gefängnissen saßen, die von den Vereinigten Staaten inhaftiert wurden und die nun versuchen, nach Amerika einzuschleusen.
Und dieser Schaden für den Ruf Amerikas ist, denke ich, ein großer Teil dessen, worauf sich Herr Flurry mit diesen Zitaten konzentriert. Würden Sie den Krieg in der Ukraine jetzt haben, wenn es den Abzug aus Afghanistan nicht gäbe? Wahrscheinlich nicht. Wie viele Länder, die sich nicht daneben benommen haben, die nicht in ihre Nachbarn einmarschiert sind, weil sie die Vereinigten Staaten fürchteten, haben diese Angst verloren. Wäre die Invasion in der Ukraine für Russland vielleicht ein bisschen besser gelaufen? Vielleicht wäre auch Taiwan als nächstes gefallen. Das ist etwas mit globalen Auswirkungen, da all diese Länder, die durch die Angst vor Amerika in Schach gehalten wurden, nicht mehr in Schach gehalten werden.
Der Abgeordnete Makal hat sogar den israelischen Hamas-Krieg mit der aktuellen Situation im Iran in Verbindung gebracht. Das ist eine weitere Folge davon.
Okay, das ist die Geschichte bis jetzt. Und ein guter Punkt. Was haben wir also aus diesem neuen Bericht gelernt?
Zunächst einmal geht der Bericht auf einige der Gründe für die Ausreden ein, die die Regierung Biden vorgebracht hat, und zeigt, dass diese nicht wirklich stichhaltig waren.
Eine der wichtigsten war die Behauptung, dass sie sich an die Doha-Vereinbarung hielten, die von Trump in Katar unterzeichnete, Vereinbarung über den Rückzug der US-Unterstützung im Gegenzug zu einer gewissen Verhaltensänderung der Taliban. Dazu gehörten der Abbruch der Beziehungen zu Al-Qaida, die Einstellung der Angriffe auf die US- und Koalitionstruppen sowie auf die afghanischen Streitkräfte selbst und die Aufnahme von Verhandlungen mit der republikanischen Regierung in Afghanistan. Zu dem Zeitpunkt, als der Rückzug unter Biden stattfand, wurde dieses Abkommen von den Taliban selbst für null und nichtig erklärt. Ich meine, selbst 2022 wurde Bin Ladens Nachfolger als Al-Qaida-Chef, Ayman al-Zawahiri, von den USA in der Innenstadt von Kabul ermordet. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt halfen Afghanistan bzw. die Taliban der Al-Qaida-Führung noch, im Land zu leben. Das war an und für sich schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Taliban ihren Teil des Abkommens nicht einhielten. Und Botschaftsdiplomaten und andere Mitarbeiter des Außenministeriums sagten der Regierung Biden, wenn ihr euch an dieses Abkommen haltet, dann existiert es nicht mehr. Dies ist ein Zitat aus dem Bericht. Zitat: Die Biden-Harris-Administration hatte die eindeutige und unbestreitbare Befugnis, den Rückzug gemäß dem Doha-Abkommen zu unterbrechen, nutzte es aber stattdessen als Vorwand, um ihre politischen Ziele zu rechtfertigen. Zitat Ende. Selbst Ned Price, der damalige Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass das Doha-Abkommen für die damaligen Vorgänge unerheblich sei.
Nun, lassen Sie uns hier aufhören, denn das ist meiner Meinung nach ein entscheidender Punkt. Wir sind in die Falle dessen getappt, was Donald Trump bereits vereinbart hat. Die Taliban hatten das Abkommen bereits gebrochen, sie hatten alle moralischen und rechtlichen Rechtfertigungen, die sie brauchten, um sich zurückzuziehen. Und ich denke, das führt direkt zu dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt, den Herr Flurry zu diesem Thema anführte. Und alle diese Zitate, die ich Ihnen bringe, stammen aus Kapitel 9 von Amerika unter Beschuss. Das ist keine Inkompetenz. Darin spricht er zunächst über die Vorgänge in Afghanistan. Und dort schreibt er, viele Leute sagten, diese Katastrophe beweise die Inkompetenz von Joe Biden, aber sie war nicht das Ergebnis von Stümperei und schlechtem Urteilsvermögen. Sie war Teil einer vorsätzlichen, geplanten Anstrengung, Amerika zu zerstören. Und es war furchtbar erfolgreich. Herr Flurry geht viele der Fakten durch, die uns damals vorlagen und die zeigten, dass dies unbestreitbar ein Produkt einer bewussten Entscheidung war. Es war nicht etwas, in das sie hineingezwängt wurden. Es handelte sich nicht einmal um Stümperei, sondern um einen starken Willen aus dem Weißen Haus, der besagte, nein, wir wollen, dass es weitergeht. Und sie wurden wiederholt gewarnt, dass dies eine völlige Demütigung sein würde. Und es war immer noch so, naja, es ist uns egal, wir machen es trotzdem. Das haben wir damals gesehen. Aber dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass dies absichtlich geschah, dass es sich nicht um Stümperei handelte, dass sie nicht in die Falle getappt sind. Sie haben bewusst eine massive außenpolitische Krise heraufbeschworen, die dem Ansehen Amerikas weltweit einen schweren Schlag versetzt hat.
Sehr sogar. Und es gibt sogar noch mehr Beweise. Ich war gerade dabei, darauf einzugehen, als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan zu einer Erkundungsmission nach Afghanistan reiste, brüskierte er viele der Entscheidungsträger in Afghanistan, wie Austin Scott Miller, den ranghöchsten US-Militäroffizier dort. Sullivan befragte ihn während des gesamten Prozesses einmal und lehnte es ab, noch einmal mit ihm zu sprechen, was etwas anderes besagt hätte. Sogar Leute in Bidens eigenem Außen- und Verteidigungsministerium, einschließlich der Sekretäre dieser Ressorts, rieten ihm davon ab, dies zu tun. Leute in der NATO, wie der Kommandeur der britischen Streitkräfte, rieten ihm davon ab und er hat sie alle übergangen, während er behauptet hat, diese Leute hätten ihm gesagt, er solle weitermachen. Dies ist, was Oberst Seth Krummich, der Stabschef des Kommandos für Spezialoperationen, laut dem Bericht sagte. Zitat: Der Präsident hat entschieden, dass wir gehen werden und er hört auf niemanden. Zitat Ende.
Und das ist genau das, worüber Herr Flurry in diesem Artikel gesprochen hat. Gibt es sonst noch etwas, das wir diese Woche erfahren haben und das eine Diskussion wert ist?
Eine ganze Menge. Und das ist, wie ich bereits erwähnt habe, nicht nur das, was in den Bericht eingegangen ist, sondern auch das, was nicht in den Bericht eingegangen ist. Vor allem, was die Leute in der Regierung betrifft, die die Fragen des Berichts aktiv ablocken. Wissen Sie, wer für diesen Bericht nicht befragt wurde? Wer hat sich geweigert, zu einer Befragung durch den Kongress zu kommen? Antony Blinken, Außenminister. Lloyd Austin, Verteidigungsminister. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater. Ich erwähnte John Kirby, den Militärsprecher. Viele dieser Leute haben noch nicht auf die Anfrage geantwortet. Und es sind nicht nur Leute ohne Namen, die wichtig sind, von denen wir aber nichts wissen. Es sind hochkarätige öffentliche Personen, die sich weigern, mit diesem Ausschuss zu sprechen.
Und wurden Ihnen Vorladungen erteilt?
Ich glaube, einige von Ihnen schon, ja.
Und Steve Bannon sitzt im Moment im Gefängnis, weil er eine Vorladung des Kongresses abgelehnt hat. Sitzen einige dieser Personen im Gefängnis?
Nein.
Das ist Amerikas Zweiklassenjustiz. Und trotzdem verweigern diese Leute nicht nur die Aussage, sondern das Justizministerium geht auch nicht gegen diese Leute vor, weil sie sich weigern auszusagen.
In der Tat. Der Grund, warum sich unser Chefredakteur so sehr darauf konzentriert hat, sind nicht nur die materiellen Folgen, über die Sie gerade gesprochen haben, sondern auch die tieferen geistlichen Auswirkungen. Und, wie Sie schon sagten, hat das nicht unbedingt etwas mit dem Abzug aus Afghanistan an sich zu tun, sondern mit allem, was sich daraus ergibt und wie es in das Gesamtbild passt. Es gibt eine Stelle in 2. Könige Kapitel 14, in der von den Völkern Israels die Rede ist. Und wenn Sie nicht wissen, wer das ist, könnte Herbert Armstrongs Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung das erklären. Aber dazu gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der jüdische Staat im Nahen Osten. Und es wird davon gesprochen, dass es keinen Helfer gibt und dass Israel unter bitterer Bedrängnis steht, bis zu dem Punkt, dass Israel ausgelöscht wird, wenn sich nicht etwas ändert. Die Vereinigten Staaten würden ausgelöscht werden. Und was in Afghanistan passiert ist, sowohl mit den Ereignissen vor Ort als auch mit allem, was dazu geführt hat, ist eine direkte Erfüllung dieser Prophezeiung und bringt sie auf eine Weise voran, wie es viele andere Ereignisse nicht getan haben. Und wenn die Menschen mehr erfahren möchten. Sie haben Amerika unter Beschuss erwähnt. Hier geht es darum, warum Afghanistan so wichtig ist und wer die Fäden zieht. Dazu empfehle ich auch unsere Sonderausgabe. Im Grunde genommen beziehen sich alle Artikel darin, oder zumindest die meisten, auf das, was dort aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln passiert ist, auch aus internationaler Sicht.
Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben, diese Geschichte wieder aufzugreifen, denn sie beweist so deutlich, dass es jemanden an der Spitze der Vereinigten Staaten gibt, der aktiv daran arbeitet, Amerika zu schwächen und zu stürzen. Und das ist etwas, das Sie verstehen müssen. Amerika ist, ob es einem gefällt oder nicht, die Supermacht Nummer 1 in der Welt. Wenn es jemanden an der Spitze Amerikas gibt, der versucht, Amerika zu schwächen, wird sich das auf Sie auswirken. Sie müssen also verstehen, warum. Was ist Ihr übergeordnetes Ziel? Was ist Ihr übergeordnetes Ziel hier? Und dieses Buch, Amerika unter Beschuss, deckt auf, warum? Der Artikel in der Zeitschrift Posaune, den ich ein wenig vergessen hatte, ja, wir haben eine ganze Sonderausgabe daraus gemacht. Da steht eine ganze Menge drin. Und jemand, der die Vereinigten Staaten zum Einsturz bringt, das ist nichts, was wir einfach so schnell hinter uns lassen können. Es ist wichtig, diese Geschichte zu verstehen, und nur die Bibel gibt einem die geistliche Dimension, die man braucht, um zu verstehen, was da passiert, warum, was ist der Zweck der Vereinigten Staaten, warum ist Amerika überhaupt eine Supermacht. Unser Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung beantwortet diese Frage, und es zeigt Ihnen, warum Gott dahinter steht und dies zulässt. Was ist seine Absicht damit? Und dann, warum er zulässt, dass Amerika angegriffen wird. Das ist in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien in der Prophezeiung. Und dann zeigt Amerika unter Beschuss, wie sehr dieser Angriff von innen heraus geschieht. Es zeigt Ihnen also, dass all dies gemäß dem geschieht, was in Ihrer Bibel geschrieben steht. Und all dies geschieht nach Gottes Plan für die gesamte Menschheit, für jeden. Und letztendlich führt dies alles dazu, dass die Welt Gott kennenlernt und ihre Sünden bereut. Das ist das Endziel. Zu bereuen, sich von der Lebensweise abzuwenden, die alles Böse, Negative und Leid verursacht, und sich einer Lebensweise zuzuwenden, die alles Gute bewirkt. Gott arbeitet mit Großbritannien und Amerika und vielen dieser anderen Länder zusammen, um der ganzen Welt diese Lektion zu erteilen, damit er die ganze Welt segnen kann. Vielen Dank dafür, Mihailo. In dieser Woche gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Geschichten aus dem Nahen Osten.
Ja, natürlich. Eine der wichtigsten ist der Angriff Israels auf mehrere Einrichtungen in Syrien, bei dem nach Angaben der syrischen Regierung 16 Menschen getötet und 36 verwundet wurden. Israel selbst gibt die Verantwortung dafür nicht zu, aber vor allem Syrien hat sich in dieser Angelegenheit auch ziemlich zurückgehalten. Syrien ist der Teil des iranischen Stellvertreterimperiums, über den wir nicht allzu viel reden. Sie haben die Hamas, die Israel angreift, die Hisbollah, die Israel angreift, die Houthis. Die Syrer haben zum größten Teil zugelassen, dass der Iran Material für die Hisbollah in den Libanon und aus dem Libanon schickt, aber sie selbst haben sich aus dem Kampf herausgehalten. Und wenn man einen Angriff dieses Ausmaßes hat und Syrien wiederum zugibt, dass dies geschehen ist, aber nicht wirklich in nennenswerter Weise darauf reagiert, deutet das darauf hin, dass sie aktiv versuchen, nicht in all das hineingezogen zu werden. Unser Chefredakteur hat in der letzten August-Ausgabe einen Artikel mit dem Titel »Iran verliert Syrien an Deutschland« veröffentlicht, in dem es um einige Nuancen in der Beziehung zwischen Syrien und dem Iran geht und darum, wie wir erwarten können, dass sich Syrien letztendlich von dieser Achse abspaltet. Und er erwähnte Deutschland. Sie werden sich an Deutschland wenden, sie werden sich an Europa wenden. Das ist noch nicht geschehen. Aber wir können immer noch sehen, wie die Saat dafür gesät wird, indem sie den Krieg gegen den Iran nicht wirklich oder zumindest halbherzig unterstützen. Dabei könnten sie einen Terrorkrieg führen, obwohl sie eigentlich viel mehr tun könnten. Und schließlich wurde am vergangenen Wochenende ein Bericht veröffentlicht, eine Analyse der BBC durch Dritte, aus der hervorgeht, dass die BBC zwischen Oktober und Februar 1553 Mal gegen ihre eigenen redaktionellen Standards verstoßen hat, als sie über den Krieg zwischen Israel und der Hamas berichtete. Alles zugunsten der Hamas und auf Kosten Israels. Zu den überraschenderen Ergebnissen des Berichts oder vielleicht auch nicht so überraschend gehört, dass die BBC Israel 14 Mal häufiger mit Völkermord in Verbindung brachte als die Hamas. Ein Journalist der BBC Arabic nannte den 7. Oktober einen Morgen der Hoffnung. Und es gab auch eine eklatante systematische Weigerung, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, obwohl es aus rein rechtlicher Sicht völlig gerechtfertigt ist, sie so zu nennen. Wir haben bereits über die eklatante israelfeindliche Voreingenommenheit der meisten westlichen Medien gesprochen. Dieser Bericht, der der BBC zur weiteren Prüfung vorgelegt wurde, wir werden sehen, wie sie sich dazu äußern werden, ist ein Beispiel dafür, wie schlimm diese Voreingenommenheit ist, und zwar in diesem Fall von staatlichen Medien.
Ich kann die BBC nicht mehr hören, wenn es um den Nahen Osten geht. Es ist einfach schrecklich. Es macht mich einfach zu wütend, weil das, was Sie sagen, so oft, so einfach, nachweislich falsch ist. Nun, vielen Dank dafür, Mihailo. Wir wenden uns jetzt den Vereinigten Staaten zu, wo wir zunächst vielleicht ein kurzes Update über die auffälligste Geschichte der Woche bekommen, die wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Trump-Harris-Debatte. Wir erhalten eine kurze Zusammenfassung von Andrew Miller.
Hier im angloamerikanischen Raum sind die Präsidentschaftsdebatten ein ziemlich großes Ereignis. Diese Debatte hat sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit als sonst bekommen, weil die letzte Präsidentschaftsdebatte, die zwischen Trump und Biden, so katastrophal war. Am Ende musste er sogar zurücktreten. In dieser Debatte sah Harris also besser aus, weil sie Biden gegenübergestellt wurde. Sie ist aufgestanden und hat in vollständigen Sätzen gesprochen. Sie sah also definitiv besser aus als der letzte demokratische Kandidat, der dies versuchte. Was den Inhalt der Debatte anbelangt, so wie man vorzog, so war sie meiner Meinung nach ziemlich normal. Wenn Sie konservativ sind, werden Sie denken, dass Trump gewonnen hat. Wenn Sie ein Liberaler sind, denken Sie, dass Harris gewonnen hat. Sie sprachen eine ganze Weile über das Thema Abtreibung, wobei Harris bis zum Zeitpunkt der Geburt sehr wohl für die Abtreibung war und Trump nur in den ersten paar Wochen. Sie haben über die Inflation gesprochen. Sie sprachen über die Wirtschaft. Sie sprachen über Energieerschließung, Fracking. Dieser Teil wurde ein wenig lästig, wenn man jemanden wie Harris hat, die in der Vergangenheit sehr gegen Fracking war und nun versucht, mehr Unterstützung in der Bevölkerung zu bekommen, indem sie so tut, als wäre sie schon immer dafür gewesen. Aber ich denke, für einen internationalen Standpunkt, wie wir ihn in Trumpet World zu bringen versuchen. Die beiden größten außenpolitischen Themen, über die sie debattierten, waren der Krieg in der Ukraine und der Krieg in Israel, wobei sich Trump im Grunde sehr stark zeigte. Er sagte, dass wir Israel im Kampf gegen die Hamas standhaft unterstützen müssen, dass wir aber auch vom ersten Tag an einen kompromisslosen Frieden zwischen der Ukraine und Russland aushandeln müssen. Und dann drehte Harris den Spieß einfach um und sagte, nein, Amerika muss ein treuer Verbündeter der Ukraine sein, der den absoluten Sieg gegen Russland um jeden Preis anstrebt. aber wir müssen einen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und der Hamas erreichen. Das ist interessant, denn ich denke, in dem Bemühen, überparteilich zu sein, offenbart sich hier eine Art blinder Fleck in beiden Parteien. Die Republikaner betrachten die Hamas als das absolut Böse, aber Putin ist jemand, mit dem man verhandeln kann. Die Demokraten sehen Putin als das absolut Böse an, während man mit der Hamas verhandeln kann. Wenn ich mir frühere Äußerungen unseres Chefredakteurs Gerald Fleury ansehe, dann hat er sich sehr deutlich geäußert. Sowohl Russland als auch die Hamas sind sehr böse Organisationen und ich werde mich nicht unbedingt dazu äußern, was Amerika tun sollte, um eine diplomatische Lösung für die Ukraine-Krise zu finden, aber sie müssen definitiv darauf eingehen, dass sowohl Putin als auch die Hamas böse Organisationen sind, denen man nicht trauen sollte.
Sehr gut. Ich danke Ihnen für diese Analyse. Ich denke, Ihr Hauptthema ist weniger auffällig. Ich habe in dieser Woche viel weniger über diese Geschichte gelesen, die aber wohl viel wichtiger ist.
Ja, das ist die andere Geschichte. Elon Musk, der Donald Trump unterstützt und Trumps Kampagne sehr fördert, sprach darüber, wie enttäuscht er war, dass die Staatsverschuldung in der Debatte überhaupt nicht zur Sprache kam. Und das ist etwas, auf das sich Musk sehr konzentriert. Trump hat gesagt, dass er möchte, dass Musk eine Rolle in einer Kommission für Regierungseffizienz spielt, die versucht, verschwenderische Ausgaben zu reduzieren. Das ist etwas, worüber sie in der Debatte nicht gesprochen haben, obwohl die Staatsverschuldung wie ein Elefant im Raum ist, über den niemand sprechen will, obwohl es eine existenzielle Krise ist. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, bevor ich heute Morgen in die Sendung kam. Amerika gibt jeden Tag 3 Milliarden Dollar allein für die Zinsen seiner Staatsschulden aus. Das macht insgesamt etwa 892 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist mehr, als wir für die Verteidigung ausgeben. Es ist mehr, als wir für Medicare ausgeben. Es ist sogar mehr, als wir für jeden einzelnen Haushaltsposten im gesamten Haushalt ausgeben, mit Ausnahme der Sozialversicherung. Die Sozialversicherung ist also unser größter Posten, und die Zinsen für die Staatsverschuldung kommen gleich danach. Wir haben in dieser Sendung Niall Ferguson zitiert, einen wirklich großartigen Historiker, der sagte, dass der Punkt, an dem eine Nation anfängt, mehr Zinsen für die Staatsverschuldung auszugeben, normalerweise ein Kipppunkt ist, an dem Imperien zusammenbrechen. Es ist kein magischer Punkt, an dem man sofort zusammenbricht, aber es ist der Punkt, an dem man sich zurückziehen muss, um seine Seetore zu verteidigen, seine Handelswege zu verteidigen, seine nationalen Interessen zu verteidigen, weil das Geld, das man früher für die Verteidigung dieser Dinge verwendet hat, jetzt in Zinsen fließt. Es war ungefähr der Punkt in der römischen Geschichte, an dem sie Britannien einen Brief schickten, in dem sie sagten, viel Spaß beim Umgang mit den Anglos und den Sachsen, weil wir pleite sind und Britannien nicht mehr verteidigen können. Es geht um den Punkt in der sowjetischen Geschichte, an dem man begann, sich aus Afghanistan und Osteuropa zurückzuziehen. Amerika ist an einem ähnlichen Punkt angelangt, an dem man sich darüber streitet. Trump hat dies in der Debatte angesprochen. Er sagte, wir haben der Ukraine bereits 250 Milliarden Dollar zugesagt. Das können wir uns nicht leisten. Und jetzt gibt es Debatten, in denen es darum geht, ob wir mit den Mitteln, die wir haben, Israel oder die Ukraine verteidigen sollen. Und wie gesagt, wenn man sich die Zahlen ansieht, wird der Tag kommen, an dem man nicht mehr in der Lage sein wird, eine der beiden Seiten oder seine eigenen Handelsrouten zu verteidigen, weil man anfangen muss, sich zurückzuziehen. Davor hat die Posaune von Anfang an gewarnt, sie können bis in die 1990er Jahre zurückgehen. Damals schrieben Tim Thompson und andere Artikel darüber, dass die Staatsverschuldung die Wirtschaft zerstören würde. Jetzt beginnen auch einige andere Leute zu erkennen, dass dies ein Problem ist. Elon Musk hat sich diese Woche geäußert und gesagt, dass Amerika auf dem Weg zum Bankrott ist. Auch die Chefs der Bank of America und der Chase Bank, der beiden größten Banken in Amerika, haben sie sich dahingehend geäußert, dass wir mit 60 Meilen pro Stunde auf eine Klippe zurasen und dass, wenn wir so weitermachen, der Bankrott die Folge sein wird.
Ja, man braucht keine biblische Prophezeiung, um zu wissen, dass dies eine absolute Katastrophe ist, wenn wir in dieser Richtung weitermachen. Und es ist, wie Sie schon sagten, irgendwie verblüffend, dass niemand darüber spricht. Dass es bei den Präsidentschaftsdebatten überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Ich schätze, in gewisser Weise ist das Problem so groß, dass nur wenige Leute eine Lösung haben. und deshalb wollen sie lieber nicht darüber nachdenken. Wir brauchen keine biblische Prophezeiung, um zu wissen, dass es zu einer Katastrophe kommen wird. Aber die biblische Prophezeiung zeigt uns genau, wie sie explodieren wird und was einige der Auswirkungen sind.
Richtig. Wir werden heute einen Trendartikel, den ich vor ein paar Monaten geschrieben habe, mit dem Titel »Warum die Posaune den wirtschaftlichen Niedergang Amerikas beobachtet« in die Sendungsnotizen aufnehmen. Dieser Artikel erklärt, warum wir in den frühen 90ern darüber sprachen, als die Wirtschaft boomte, und warum Herr Herbert Armstrong schon Jahre davor darüber sprach, als Amerika die unbestrittene finanzielle Supermacht der Welt war. Es werden einige Prophezeiungen in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 erwähnt. Menschen, die mit ihrer Bibel vertraut sind, werden wissen, dass diese beiden Kapitel die Segens- und Fluchskapitel sind. Sie führen die Segnungen für den Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz und die Flüche für den Ungehorsam auf. 5. Mose 28, Vers 44. Einer dieser Flüche für Ungehorsam ist, dass Fremde dir etwas leihen werden und du ihnen froh nichts leihen wirst. Dieser Punkt der Staatsverschuldung ist also ein prophezeiter Fluch, der über Amerika kommen wird, weil es Gottes Gesetz nicht gehorcht. Und dann nimmt man diese Prophezeiung und fügt sie mit anderen Prophezeiungen zusammen. Denn dann gibt es noch andere Prophezeiungen über den Verlust der Seewege, der Handelsrouten rund um die Welt, auf die Amerika für seine Waren angewiesen ist, und über eine Invasion Amerikas durch eine 10-Nationen-Union aus Europa. Sie sehen also, dass wir das größte Militär der Welt haben, dass wir so viel für unser Militär ausgeben wie die nächsten 10 Nationen zusammen. Wie kommen wir dann an einen Punkt, an dem wir den Panama-Kanal nicht mehr verteidigen können? Wir können die anderen maritimen Engpässe in der Welt nicht verteidigen. Und wir können uns nicht einmal selbst verteidigen, wenn ausländische Soldaten auftauchen. Unser Chefredakteur hat dies als Herbert Armstrongs größte persönliche Prophezeiung bezeichnet. Er war der Meinung, dass diese Flüche aus 5. Mose über die Schulden tatsächlich das Hauptmittel sein werden, dass Amerika bis zu dem Punkt schwächen wird, an dem diese anderen Prophezeiungen über Handel, Krieg und militärische Invasion in Erfüllung gehen könnten, weil Amerika nicht mehr die wirtschaftliche Kraft hat, seine militärische Macht zu unterstützen.
Und damit schließt sich der Kreis zu dem Punkt, an dem wir mit dem Zusammenschluss Europas zu dieser 10-Nationen-Supermacht begonnen haben. Und die persönliche Prophezeiung von Herrn Armstrong, wie Sie sie beschrieben haben, spricht davon, dass diese massive Bankenkrise in Amerika eine große Krise für Europa sein wird, die sie dazu bringen wird, sich plötzlich zu vereinigen. Und ich denke, wir haben diese Dynamik mit der Finanzkrise 2008 gesehen. Sie hat Europa einen massiven Schub gegeben, ein Superstaat zu werden. Es wurden einige wichtige Schritte in diese Richtung unternommen. Nach dieser Krise wird sich diese Dynamik auf jeden Fall fortsetzen. Und eine Bankenkrise in Amerika, Amerikas massive Staatsverschuldung, das ist ein globales Problem. Sie können sich vorstellen, wie ein Zusammenbruch des Dollars zu einigen epischen Problemen für Europa führen könnte, die es dazu zwingen werden, diese massiven Schritte zu unternehmen, über die wir anfangs gesprochen haben. Nun, Andrew, ich glaube, Sie hatten uns auch noch ein paar andere Geschichten aus den Vereinigten Staaten zu berichten.
Zwei andere Geschichten, die mir wirklich aufgefallen sind. Beide haben ein gemeinsames Thema. Während Amerika mit diesen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, gibt es bereits ausländische Feinde, die das Land infiltrieren und versuchen, es noch schneller zu Fall zu bringen. Während der Präsidentschaftsdebatte haben sie viel Zeit auf die Einwanderung verwendet und über die Bedrohung durch Drogenkartelle und andere Kriminelle gesprochen, die über die Grenze kommen. Aber sie haben nicht viel Zeit auf die Infiltration durch Beamte der Kommunistischen Partei Chinas und Beamte des radikalen Islam verwendet. Das sind also zwei große Geschichten, die Sie sehen könnten. Linda Sun ist eine Beraterin des Gouverneurs von New York. Sie wurde von Bundesanwälten angeklagt, als geheime chinesische kommunistische Agentin zu arbeiten. Das ist also eine Schlagzeile, die diese Woche immer häufiger auftaucht, wenn man danach sucht. Leute, die in Gouverneursbüros arbeiten, Leute, die in lokalen Polizeibehörden arbeiten, Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, Leute, die in der Industrie arbeiten, die tatsächlich Mitglieder der chinesischen kommunistischen Partei sind. Sie stehlen unsere Industriegeheimnisse und versuchen, politische Parteien so zu beeinflussen, dass sie chinesische Politiker bevorzugen. Das ist also eine große Bedrohung für Amerika und dann auch in anderen angloamerikanischen Ländern. In Kanada wurde ein pakistanischer Mann verhaftet, der in die Vereinigten Staaten reisen wollte, um dort einen weiteren Terroranschlag im Stil von 9/11 zu verüben. In dieser Woche jährte sich der Jahrestag der Terroranschläge. Die Bedrohung durch Islamisten, die solche Anschläge verüben wollen, ist also nach wie vor vorhanden.
Nun, vielen Dank dafür, Andrew. Nun, diese Folge wurde Ihnen, glaube ich, von der Rubrik Trends auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir haben das nicht wirklich koordiniert, aber 3 von 4 dieser Rubriken führen Sie dorthin, um mehr zu erfahren. Das ist wirklich ein großartiger Ort, um sich schnell über biblische Prophezeiungen zu informieren. Oben rechts auf unserer Website finden Sie einen Link, der Sie zu einer ganzen Reihe recht einfacher, leicht verdaulicher Informationen darüber führt, wonach wir in all diesen verschiedenen Regionen der Welt suchen. Wir haben auch die Broschüre »Er hatte recht« erwähnt. Ein fantastisches Hilfsmittel, um sich über biblische Prophezeiungen zu informieren und Ihren Glauben an die Bibel zu stärken und Ihnen zu zeigen, wie viel sich bereits als wahr erwiesen hat. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion sowie an alle meine heutigen Gäste. Vor allem aber danke ich Ihnen, den Zuhörern und Zuschauern. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, können Sie uns eine E-Mail schicken an info@dieposaune.de. Bitte drücken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal und bitte hinterlassen Sie einen Kommentar. Es gibt auch eine Möglichkeit, uns auf Spotify oder Apple Podcasts zu folgen. Wie auch immer Sie die Sendung empfangen, kommen Sie bitte wieder. Und bis dahin beobachten Sie bitte weiter Ihre Welt.